ich habe es geschafft, wieder so zu werden, wie ich als Kind war. Und das finde ich halt cool.
Ja.
Dass ich halt wieder mich einfach gerne anziehe, wie ich mich anziehe, weil ich mich ausdrücken möchte. Für mich selbst, mach das für mich selbst.
Ja.
Und das ist auch kein, was angeht, wenn ich mir ab und zu mal irgendwie den Kajalstift zück, weil ich Bock drauf habe.
Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur, der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Henry humpelte langsam die Straße hinunter zum Ferienhaus. Als Junge war er in solchen Momenten beseelt losgelaufen. Auch jetzt spürte er, wie sein Herz bei jedem Schritt schneller klopfte. Am Nachbarsgrundstück hielt er kurz inne. Hatte es dieses geschmacklose gläserne Gartenhaus dort schon immer gegeben? Er schüttelte über den Architekten den Kopf. Endlich kam er zum Gartenzaun seines eigenen Anwesens. Er vermutete, dass die anderen bereits schliefen und die Fenster dunkel sein würden. Doch zu seiner Überraschung brannte im Wohnzimmer noch Licht. Und auf den Stufen vor der Haustür entdeckte er seine Frau. Wie so oft hatte sie am Ende des Tages auf ihn gewartet. Henry betrachtete sie eine Weile gerührt. In der Dunkelheit konnte er sie allerdings nicht gut erkennen. In diesem Moment sah sie ihn. »Wo warst du denn?« Er hatte gehofft, sie würde zu ihm kommen, aber sie blieb auf den Stufen sitzen. Den ganzen Rückweg über hatte er sich noch einen letzten Funken Fröhlichkeit bewahrt, ein kleines trotziges Lächeln, das jetzt zum Einsatz kam. »Halb so wild, hab mich nur ein bisschen verlaufen.« Sie erhob sich jetzt langsam, beide gingen aufeinander zu. Auf einmal fühlte er, wie schwach und erschöpft er wirklich war und wie sehr er ihre Wärme vermisst hatte, doch sie wand sich aus seiner Umarmung. »Du siehst ja fürchterlich aus.« Er hatte erst den Drang, ihr von seinem Ausflug zu erzählen. Dann deutete er mit dem Kinn zu den dunklen Fenstern im ersten Stock. »Wie war die Feier?« Seine Frau musterte ihn erstaunt. »Was meinst du? Hat David unser Geschenk schon aufgemacht?« Diese Frage schien sie noch mehr zu beunruhigen als die vorherige. Sie trat einen Schritt zurück. »Machst du Witze?« »Nicht, dass ich wüsste.« Er versuchte es nochmal. »Schlafen die beiden oder kann ich noch kurz zu ihnen?« Seine Frau betrachtete ihn wie einen Fremden. Ihr Mund bekam einen harten Zug. »Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist oder wieso du das fragst«, sagte sie schließlich. »Aber Mia lebt mit ihrem Mann in Spanien und David ist schon vor langer Zeit. Bist du sicher, dass alles okay mit dir ist?« Henry war verblüfft über den Streich, der ihm hier gespielt wurde. Er überlegte, was er darauf antworten sollte. Da fiel ihm der kräftige, hochgewachsene Apfelbaum auf, der im Garten stand. Und als er den Blick senkte und die Hand seiner Frau sah, die er nun krampfhaft und zitternd festhielt, war sie ebenso alt und faltrig wie seine eigene. Er stammelte etwas, einen Laut der Verwunderung, dann fühlte er wieder seine klamme, nasse Kleidung und verstummte. Er hatte nichts mehr zu sagen. »Schatz, was ist denn nun mit dir passiert?« Seine Frau seufzte. »Komm, ich lass dir erstmal ein Bad ein, dann musst du mir alles erzählen.« Sie strich ihm über die Wange und ging wieder hinein. Henry stand noch immer an derselben Stelle zwischen dem Gartenzaun und dem Eingang und rührte sich nicht. Es waren von hier nur 8 Schritte ins Haus, höchstens 9, aber er spürte, dass er es nicht mehr schaffen würde. Ich habe euch gerade aus einer Kurzgeschichte von Benedict Wells vorgelesen. Das sind 10 Kurzgeschichten in einem Buch, Die Wahrheit über das Lügen. Und diese Kurzgeschichte heißt Die Wanderung. Und in all den Geschichten geht es um alles oder nichts. Und in der Wanderung geht es eben darum, wie man die Zeit in seinem Leben nutzt und was man versäumt, wenn man nicht achtsam lebt und das Umfeld so wahrnimmt und wie das eben enden kann, wenn man dann irgendwann realisiert, dass man die Zeit, die man hatte, vielleicht doch intensiver hätte nutzen können, vor allem mit den Leuten, die einen umgeben. Und ich habe diese Geschichte ausgewählt, weil ich mich heute mit Nils Wanderer unterhalte. Und er wird seinem Namen eigentlich auch gerecht, da er durchs Leben wandert. Und so schließt sich ein bisschen der Kreis. Wir haben uns auf jeden Fall ziemlich lang unterhalten, deswegen möchte ich gar nicht so viel jetzt mehr dazu sagen. Und mir hat das Gespräch sehr, sehr gut gefallen mit Nils. Und warum, das werdet ihr gleich alles selber hören. Denn es ist, besteht auf jeden Fall eine persönliche Verbindung zwischen uns. Aber auch, was er sagt, wie er seinen Job macht, wie er als Opernsänger auftritt, wie er, wie viel Passion er in all das gibt, was er macht und was er sein will und sein wird und auch schon war. Das ist einfach so sehr inspirierend. Und wir unterhalten uns auf einer Ebene von zwei Freischaffenden und dementsprechend bekommt ihr auch noch ein bisschen Einblick in unsere Berufe und das Dasein als Selbstständige. Und in diesem Sinne würde ich jetzt auch einfach loslegen, denn wir haben wirklich alles Wichtige, damit ihr uns besser kennenlernt, in das Interview gepackt. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich steige jetzt gerade bei Nils ins Auto, weil da kann man sehr gut Interviews aufnehmen. Und richtig authentisch hast du hier schon mal gleich die Liedblätter, wie nennt man das?
Noten heißt das. Noten. Der Fachjargon sagt Noten.
Auf dem Beifahrersitz liegen. Elvis, komm ran.
Komm, Elvis.
So, ich schließe die Türe.
Ja, du kannst deine Arschheizung
anmachen. Sechs Mannheim Richtung.
Du kannst deine Arschheizung anmachen. Ja.
Okay, wir sind vorbereitet, Sitzheizung ist an. Guten Tag. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen sitzen.
Vor allem in der alten Heimat, total cool.
In der alten Heimat, ja, Nils, wir kennen uns seit unserer Kindheit. Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Unsere Eltern kannten sich, beziehungsweise unsere Mütter waren befreundet. Wir haben uns sehen dürfen.
Ja.
Keine Erinnerung aneinander.
Null.
Und irgendwann waren unsere Mütter davon überzeugt, dass wir ziemlich gute Freunde werden könnten.
Ja, stimmt.
Und jetzt wollen wir eigentlich nur Business miteinander machen.
Ein bisschen Freundschaft geht schon. Nicht zu viel, weißt du? Nein, Spaß. Aber es ist echt so, man könnte das jetzt so romantisch ausschlachten und sagen, dass wir seit unserer Geburt uns kennen und seit 20 Jahren. Ich weiß, seit über 20 Jahren irgendwie unsere Herzen aneinander gekettet sind. Aber wir kennen uns eigentlich nicht. Also bekannten uns nicht. Mhm. Und jetzt halt so zwei Jährchen oder so.
Aber fühlen wir uns verbunden?
Ach, ich finde schon ein bisschen. Wir haben doch schon den gleichen Geist und so auch. Also ich glaube, wir haben ähnliche Werte und auch beide so einen Vorwärtsdrang und sind kreative Menschen. Und
verbinden uns unsere Wurzeln, wo wir herkommen?
Ich weiß nicht.
Weil wir sind ja eigentlich beide Personen, die sich sehr davon nicht distanziert, sondern aber weiterentwickelt, rausentwickelt haben.
Auf jeden Fall. Ich denke, Wurzeln sind schon unglaublich wichtig für eine Person, um wachsen zu können. Aber ich würde schon sagen, dass wir eher in der Weltgeschichte rumgurken, als es zu Hause so da unsere Wurzeln gefunden haben vielleicht.
Ja, glaube ich auch. Erzähl mal, wo du überall rumgegurkt bist. Tatsächlich haben wir uns dann ja kennengelernt in London.
In London haben wir uns kennengelernt.
Ich war zur Fashion Week dort, du hast da dein Studium gemacht und dann dachten wir, okay, nutzen wir mal die Chance, die Gunst der Stunde.
Und es war echt cool. Deswegen, ich möchte mal das revidieren. Auf jeden Fall fühle ich mich verbunden mit dir und ich glaube auch, dass...
wir hatten halt keine Startschwierigkeiten. Genau. Irgendwie hatten wir uns gleich was zu sagen. Und
wie man sich auch jetzt öfter sieht und so, das ist immer total schön. Also doch. Das muss man jetzt schon auch zugeben, gell? Nee, ich habe dieses Jahr natürlich bin ich nicht viel gereist, weil Corona-Season war. Ich war in Amsterdam, Paris und in Rom zum Singen.
Corona-Season klingt auch irgendwie nett.
Ja. aber an sich, ich glaube, das weiteste bisher war Indien. Da war ich 3 Monate auf einer Konzertreise durch New Delhi, Bangalore, Mumbai, Trivandrum, Tiruvannamalai oder so. Ich will es nicht falsch aussprechen, aber total schön am Strand. Und sonst bin ich halt eben hauptsächlich in Europa, ne? Paris, Mailand, London, Amsterdam und jetzt mal schauen, eigentlich wäre ich in Boston gewesen dieses Jahr zum Singen, aber das wurde natürlich abgesagt.
Siehst du denn auch viel von den Städten oder eher halt die Bühne?
Ich versuche immer so 2-3 Tage dranhängen zu können, wenn es geht, um ein bisschen Urlaub zu machen. Das heißt, wir haben schon einen relativ straffen Zeitplan. Also normalerweise reise ich 4 Wochen vor Showbeginn an, dann hast du 4 Wochen jeden Tag Proben, auch oft am Wochenende. Und dann geht es morgens um 9 los bis abends um 9 oder 10 mit vielleicht 1-2 Stunden Pause, wo du was isst. Mhm. Und klar, an einem Sonntag kannst du auch mal was angucken, aber du musst auch ein bisschen auf dich dann achten in der Zeit. Es ist so anstrengend und so auch, sag ich mal, Leistungssport, dass du dann auch in der Zeit, wo du frei hast, am liebsten eigentlich einen Tee trinken möchtest, zu Hause liegen möchtest, was bisschen Sport machen möchtest, bisschen schlafen möchtest, aber nicht unbedingt jetzt da noch große Sightseeing machen kannst eigentlich.
Ja, ich wollte gerade fragen, du arbeitest ja mit deiner Stimme. Wenn du dann so einen langen Arbeitstag hast und immer deine Stimme zum Einsatz kommen muss, wie kann man denn dann noch performen am Tag, wenn es drauf ankommt?
Ja, also man muss einfach ganz klar und unromantisch sagen, wieder unromantisch, ach, wie in die Romantik, dass du natürlich auf dich aufpassen musst. Das heißt, wenn ich abends viel singen muss, dann halte ich tagsüber meine Klappe. Also dann das Nötigste wird gesprochen mit meinen Freunden, meiner Familie oder so oder den Kollegen mal irgendwie zum Mittagessen und dann ziehe ich mich zurück und lese was, liege im Bett rum, beantworte ein paar E-Mails, gehe spazieren, bin viel in der Natur, aber ich kann dann nicht sozusagen mega kommunikativ mit allen Menschen 24/7 am Stück reden, weil das Stimme auch belastet. Die Sprechstimme allein schon ist schon auch eine Form, ne, des Gesangs in irgendeiner Weise. Und deswegen, ja, also früher war das anders, da waren die Rollen noch kleiner, da habe ich halt irgendwie im Jahr 3 Produktionen gemacht, da habe ich auch während der Produktion gesprochen und war unglaublich happy und nervös und glücklich, das machen zu dürfen, und du willst mit deinen Kollegen ja auch auskommen, und ich muss echt sagen, ich habe noch nie irgendwie Probleme gehabt, ich habe immer das Glück gehabt, unglaublich geile Kollegen zu haben, unglaublich nette, liebe Menschen um mich rum zu haben, wo mich echt auch inspirieren und mich auch als Künstler wachsen lassen haben. Mittlerweile ist es so, wenn halt eben auch der Anspruch steigt an dich selbst, an die Rolle und so weiter, da musst du halt auch ein bisschen drauf achten, dass du dich nicht irgendwie dich verpulverst da.
Einfach auch so den Fokus behalten. Ich sage immer so gerne, where focus goes, energy flows.
Ja,
wenn man sich den ganzen Tag mit anderen Sachen beschäftigt, dann geht da ja auch Energie rein. Und
ja, auf jeden Fall.
So, also ich stelle mir das schon immer extrem vor. Also ich habe früher auch so Theaterkurse besucht oder immer reingeschnuppert. Ich habe jetzt kein großes Talent bei mir da entdeckt, aber ich hatte immer Spaß daran. Und auch da weiß ich halt, wie es ist, sich vorzubereiten und wirklich halt, ja, Texte. Du musst ja die ganzen Songs, Lieder auswendig können. Ja. Du musst dann ja auch noch ganz viel Schauspiel mit reinlegen. Also es ist ja wirklich mega breit gefächert. Also es kommt auch immer drauf an, was für einen Auftritt du hast. Ja. Wo siehst du dich am liebsten? Einfach klassischer Gesang im Smoking auf der Bühne und singen? So stellt man sich das ja vielleicht ein bisschen vor in der klassischen Musik. Aber ja.
Ich sehe mich am liebsten blutüberströmt in den, sag ich mal, anspruchsvollsten, dunkelsten Rollen auf der Bühne stehen und körperlich, geistig alles geben, um das Publikum mitzureißen, um eine Botschaft zu übermitteln. Also ich, klar, ein schöner Anzug ist super. Ich bin ja auch so, sag ich mal, modeaffin. Ich liebe Mode, ich ziehe mich gerne schön an. Ich habe eine wunderbare Schneiderin, Shoutout Zeckerdosa, die mir alle meine Outfits schneidert, die ein bisschen in barocke Richtung gehen, so lange Mäntel und so weiter. Und das liebe ich sehr. Aber so mein Herz ist, ich bin ja eigentlich Schauspieler, und mein Herz ist einfach, die Rollen zu gestalten, die eben on the edge sind, die wirklich, sag ich mal, Psychos sind, die auf jeden Fall so eine Zerrissenheit haben, so eine Verwundbarkeit, die dürfen halt echt Psycho sein, das liebe ich. Das ist so, was ich am liebsten mache.
Mal so eine andere Seite an sich entdecken. Ja. Bist es du oder bist du dann die Rolle?
Also ich finde es ganz wichtig, dass es auch da wieder unromantisch, du bist die Rolle. Natürlich fließt immer ein Teil von dir mit ein, das ist ganz normal, aber es gibt einen Spruch, der heißt Stage is no therapy. Die Bühne ist kein Ort für Therapie oder so. Sobald du versuchst, wenn du zum Beispiel eine Arie singst, die traurig ist, und du legst da deine eigenen Erfahrungen rein, weil deine Oma gestorben ist vor 2 Wochen, das Schöne ist für dich, du kannst dich total schön ausdrücken, aber beim Publikum kommt nur eine erstickte Stimme an, die nicht trägt, die wahrscheinlich bricht inmitten der Arie. Es muss alles immer ganz gut ausgewogen sein. Ich selber bin ein unglaublich emotionaler Sänger. Mir ist es unglaublich wichtig, aber ich musste wirklich lernen, auch meinen Mittelpunkt zu finden, mein Zentrum zu finden. Okay, wie viel von mir kann ich geben, damit ich mich selber einbringen kann, damit ich auch Emotionen liefern kann, aber wie viel muss ich geben von der professionellen Seite, von der sängerischen Seite, also richtige Noten, richtiger Text, richtiger Rhythmus, damit es beim Publikum auch ein schönes Erlebnis ist, dass die eben auch was davon bekommen. Das ist ganz wichtig. Also unsere Verantwortung ist, die Zeit des Publikums zu gestalten und denen, wenn es gut läuft, diese Zeit so schön wie möglich zu gestalten oder so interessant wie möglich oder so nachdenklich wie möglich. Aber wenn du nur Kunst für dich selbst machst, dann bleiben halt 500 bis 5000 Menschen halt nicht, haben keinen Anteil daran, ne? Also weil die halt einfach dann natürlich dir halt zu gucken, wie du selbst in deinem eigenen künstlerischen Dasein schwelgst. Das ist aber nicht das Ziel.
Interessant. Habe ich eigentlich noch nie so betrachtet. Ich dachte immer, dass super viel persönliche Emotionen mit reinfließt. Wann und wie hast du gelernt, das zu unterscheiden? Also wie gestaltet sich so ein Prozess?
Naja, ich habe eben studiert, noch Erfahrungen gemacht. Wenn ich eben tolle Stücke singen durfte auf der Bühne, habe gemerkt, okay, ich bin da jetzt total drin, emotional. Das darf ich nicht absprechen. Das ist schon wichtig, dass du emotional bist als Mensch, dass du eine Emotion rüberbringst. Aber ich habe dann auch gemerkt manchmal, gerade am Anfang meiner Karriere so, dass wenn ich dann zu viel Emotion gab, dass dann das Ergebnis nicht optimal war. Mhm. Dass es zwar mega emotional war, aber das kann auch schnell aufgesetzt sein, das kann auch schnell artifiziell wirken. Und ich finde immer, dass Echtheit und Authentizität ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das bekommst du halt, wenn du in deinen Gedanken und in deinem Subtext sozusagen hast du dann das Gefühl. Aber die actual Ausführung ist komplett gerade raus, ganz ehrlich produziert. Und ich glaube aber, da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen vielleicht Opernsängern und Popsängern. Mhm. Ich mache momentan auch gerne in beide Richtungen so ein bisschen. Im Operngesang ist halt der Unterschied, du hast halt kein Mikrofon. Du musst 5000 Menschen in einem großen Theater, im größten Theater, oder 500 oder 1000, die musst du ja ohne Mikrofon beschallen. Das heißt, du kannst dir gar nicht leisten, allzu viel, keine Ahnung, zum Beispiel verhauchte Töne zu machen oder dass die Stimme mal wegbricht oder dass die rau wird. Das kann ein Stilmittel sein, aber wenn du das immer machst, hört man dich einfach nicht mehr über das Orchester. Im Pop ist es anders. Da hast du natürlich mit dem Mikrofon 10 Millionen Farben, die du zeigen kannst. 10 Millionen Facetten von dir. Und ich will das im Operngesang nicht absprechen, nur du musst einfach mehr darauf achten, dass deine Stimme, und das Allerwichtigste, über ein 100-Mann-Orchester drüber hinweg trägt, damit die Menschen das hören können.
Das ist ein Rieseneinsatz eigentlich.
Ja.
Also würdest du ein Mikrofon bevorzugen oder findest du einfach beide Varianten für sich?
Absolut beide Varianten. Das eine ist eine Kunstform, die gibt es schon wahrscheinlich seit der Antike. Mhm. Ne? Dass man ohne Verstärkung einfach gesungen hat und auch viele Menschen besungen hat. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist ein wirklich körperlich physical act. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Das hat eine ganz besondere Wirkung auf dich selbst. Das ist was ich auch nicht missen möchte. Jetzt, wo ich eben auch ein bisschen andere Musik mache mit Mikrofon, hat seine ganz eigenen Reize natürlich. Du kannst viel erzählerischer Sachen rüberbringen. Du kannst viel feiner singen. Du kannst Farben zeigen, die du vorher noch nie zeigen konntest. Und das ist natürlich auch total schön.
Hm. Ist ja interessant, dass du quasi jetzt erst zum Pop kommst, weil also unsere Generation würde man ja jetzt vielleicht nicht sofort mit klassischer Musik und der Oper assoziieren.
Ja.
Wie hat sich das bei dir gestaltet? Ab wann wusstest du, dass es irgendwie die klassische Musik ist und dass du dich da erstmal ausdrücken möchtest, bevor es zum Pop geht?
Ja, also ich war ja auf dem Internat in Maubronn, auf dem Kloster Maubronn, Seminar Maubronn heißt es, Shoutout Seminar, und da haben wir halt im Chor mitsingen müssen bei Oratorien, also das sind geistliche Werke von Bach zum Beispiel, und ich war auch im Knabenchor und ich fand vieles in der Klassik am Anfang nicht so toll. Mhm. Ich fand, vieles war sehr streng und sehr irgendwie so
wenig Interpretation.
Nach Schema F muss es sein, muss alles perfekt sein, keine Fehler. Aber mich hat immer der Klang und diese, sag ich mal, diese Größe der Zeitgeschichte des Werks so übelst beeindruckt, ne? Wenn dann so ein Chor mit 100 Leuten lossingt, das ist einfach unglaublich krass.
Ja.
Und,
wie alt warst du, als du angefangen hast, in den Chor beizutreten?
5. Ja. 5, ja. Als Sohn von Handwerkseltern war das sowieso anders, weil ich ja auch wirklich dann das erste Mal klassischer Musik ausgesetzt war.
Mhm.
Und dann ein Jahr später halt schon als Solist gesungen habe und nicht mal Noten lesen konnte bis dato.
Und, okay, muss man mit 5 ja auch.
Nee, aber vielleicht so mit der Grundschule wäre es dann schon gut gewesen. Kam ja dann alles und so weiter. Und hab's ja auch studiert. nee, und mittlerweile ist aber, merke ich auch, dass ich da auch falsch gedacht habe. Das ist eben nicht perfekt und dass es eben nicht nach Schema F geht, dass es eben nicht streng ist, sondern dass du eben bestimmte Werte und Richtlinien lernen musst, um sie dann brechen zu dürfen. Also du musst das Fundament der klassischen Musik oder einfach der Musik allgemein verstehen, um es dann unterbrechen oder brechen zu dürfen.
Geben Künstler quasi immer ihre eigene Interpretation in ein Werk mit rein, wenn man das übernimmt, oder bleibt es dann doch das Werk von dem Erschaffenen?
Also ich finde es immer sehr wünschenswert, wenn ein Künstler, weil Kunst kommt ja auch von Können, es schafft und es kann, seine eigene Interpretation reinzubringen. Und eine Interpretation ist halt eben was sich aus Wissen zusammensetzt, aus Geschmack, aus eigenen Vorzügen, was man gerne macht, aber eben auch Können. Also manche haben eben eine wesentlich bessere Höhe zum Beispiel als Sänger, als andere. Die können den oberen Ton natürlich viel länger und schöner halten. Dafür kann der andere vielleicht in den Tiefen viel wärmere Töne produzieren. Das ist alles eben sängerabhängig oder künstlerabhängig. Dann gibt es auch Dirigenten, die sagen, ich hätte es gerne so, dann machst du das so, und ob das dann gut oder schlecht ist, ist es dann in dem Sinne erstmal zweitrangig.
Okay. Mhm. Ja, man ist ja an sich nie allein. Es ist ja immer ein großes Team, was dahinter steckt. Ja. Also in Austausch mit dem Orchester, in Austausch mit dem Dirigenten, in Austausch mit jemandem, mit dem man ein Duo singt vielleicht sogar. Oder wer auch immer einen da begleitet in dem Stück. Du hast ja ein bisschen ein besonderes Merkmal bei deinem Gesang.
Mhm.
Kannst du darüber mal noch was erzählen, über deine Stimme?
Also ich singe hauptsächlich als Countertenor. Das ist sozusagen, es kommt aus der Zeit der Kastraten. Das ist sozusagen, ich singe eigentlich in einer Frauenstimmlage. Also es früher wurden ja gerade im Vatikan junge Sänger kastriert, damit sie nicht in die Pubertät kommen und ihre Falsettstimme, ihre hohe Knabenstimme erhalten. Und dann wurden auch viele Opern komponiert, eben für die Kastraten, Farinelli und so weiter. Und genau, mein Stimmfach ist eben, dass ich eben, ohne kastriert zu sein, diese Stimme sozusagen auch habe. Und damit eben vor allem diese großen Barockopern singe von Händel und Vivaldi, Hasse und so weiter. Aber eben auch natürlich klassische, romantische, moderne Musik der verschiedenen Epochen da. Und es ist eben eigentlich eine ausgebildete Kopfstimme sozusagen, eine hohe Falsettstimme. Du hast ja eine Bruststimme, wie ich jetzt gerade spreche, und eine Kopfstimme. Genau, und das ist, wo ich mich hauptsächlich bewege. Das merkt man bei mir, dass ich eben eine relativ gute Anbindung zur Bruststimme habe, dass du eben bei mir beides bekommst, wenn ich singe und nicht nur eine kleine Kopfstimme. Genau.
Ja, super. Ich kenne nur noch aus meinem Chor Alt-Sopran, Tenor, Bass. Und dann,
genau, ja, Sopran, ja. Tenor, Bass.
Ja.
Gibt es noch Bariton, dann gibt es noch Countertenor
und
Mezzosopran und so weiter. Aber genau, ich bin so Mezzosopran. Also genau, alt, so in der Mischung.
Ich wollte immer Sopran singen, also eigentlich hatte ich eine Altstimme tatsächlich, aber ich wollte immer, also ich war ja auch, glaube ich, 9 Jahre im Chor, aber bei mir war eher, ich gehe in Chor, weil ich nicht singen kann und dann kann ich mich schön verstecken hinter allen. Aber also es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Töne treffen und eine schöne Stimme haben.
Auf jeden Fall.
Also ja, ich habe sehr gemerkt, auch in meinem Studium hatte ich auch nochmal Stimmbildung, musste da sogar auch eine Prüfung drin machen. Wow.
Hast du da gesungen? Weißt du es noch?
Skinny Love von Birdie. Das ist so
geil.
Und auch irgendwas klassisches, alt, keine Ahnung, also weiß ich nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt teilweise auch ein bisschen verdrängt. Es war gar nicht so schlecht, weil wie gesagt, man kann ja lernen, Töne zu treffen, deswegen klinge ich halt trotzdem dann nicht wie irgendwie Lady Gaga.
Also jeder Mensch hat auf jeden Fall ein Potenzial, stimmlich irgendwas erreichen zu können.
Und an der Range kann man auch extrem arbeiten. Also ich merke auch, dass damals im Chor, dass meine Stimme viel mehr Möglichkeiten hatte, als wenn ich jetzt dann mal bei einem Lied mitträller. Und da ich diese Differenz normal, kenne, merke ich halt auch, dass es total abgenommen hat und dass man das echt trainieren kann.
Das ist ja ein richtiger Sport. Du gehst ja auch nicht ins Fitnessstudio, stemmst 100 Kilo, gehst dann 2 Jahre nach Hause und versuchst es wieder, dann kannst du keine 100 Kilo stemmen, weil die Muskeln natürlich auch sich zurückbilden.
Ja.
Und das ist in der Stimme noch eigentlich fast noch viel wesentlicher. Dass die Stimmmuskulatur, die muss immer wieder trainiert werden und damit die auch, damit die Stimmlippen richtig schließen, dass du keine Insuffizienz hast zwischen den Stimmlippen, dass da auch wirklich Kraft drauf ist und dass du dann sozusagen auch, an deinem Volumen, also an der Stimmgröße arbeiten kannst, aber auch an der Höhe, an der Tiefe, am Ambitus, an der Range, wie du im Englischen sagst. Und das muss man einfach trainieren. Da musst du wirklich einfach jeden Tag deine Übungen machen und das ist schon auch ein Commitment. Also es ist schon auch eine Verantwortung, und dass du halt dich um dich selbst kümmerst. Wenn du jetzt mal eine Woche in Urlaub fliegst und nichts machst, das ist egal. Das ist vielleicht sogar, tut sogar der Stimme manchmal ganz gut.
Mhm.
Aber an sich, also ich singe jeden Tag irgendwie. Zumindest mache ich Übungen oder irgendwelche Etüden.
Und anderweitig achtest du ja auch sehr auf dich, dass du zum Beispiel nicht kein Alkohol trinkst.
Genau, ich trinke Alkohol. Habe ich noch nie. Hat mit dem Singen jetzt bei mir gar nicht so viel zu tun, weil das machen viele, trinken Alkohol.
Also ich singe auch besser, wenn ich trinke.
Ja, das glaube ich sofort. No Hemmungen, no Limits. Und ich rauche auch nicht. Das hat mit dem Singen zu tun, weil ich einfach mir sicher bin, dass es für
nichts
die Stimme
gut ist.
Nicht gut ist. Für gar nichts gut ist einfach. Aber auch das machen viele meiner Kollegen und die können trotzdem fabelhaft singen. Also das sind einfach Choices. Ich denke mir einfach, wenn ich sozusagen Leichtathlet bin und einen Hürdenlauf mache, dann muss ich mir die Hürden nicht doppelt so hoch stecken, indem ich rauche sozusagen. Ne? Also das ist dann, ich möchte dann trotzdem das alles ein bisschen ausklammern. Nee, also ich, keine Ahnung, für mich ist wichtig, dass ich einfach viel Natur bin, viel frische Luft, viel Laufen. Ich skate sehr viel und so. Das bringt mich einfach dann so ein bisschen in meiner Freizeit runter und so weiter. Wandern, wie der Name schon so. Und mache ich wirklich gerne, mit meinem Dad vor allem natürlich. Aber sonst lebe ich ein ganz normales Leben eigentlich. Also ich bin jetzt nicht irgendwie dann übelst abstinent. Ich esse auch nachts um 2:30 noch eine Currywurst, wenn das sein muss. I don't care. Übrigens, gerne vegane, die sind übelst lecker mittlerweile, muss ich echt sagen.
Ja, finde ich auch. Also, da hat sich
hinterher
so viel getan.
Ja,
du bist ja jetzt auch viel in Berlin im Moment.
Ja.
Da lernt man, finde ich, die vegane und bewusste Ernährungswelt nochmal anders kennen. Also da gibt es so ein Angebot an gutem, nachhaltigerem Essen.
Mega.
Da kann man echt drauf verzichten, auf alles andere.
Auf 100%. Also ich brauche das gar nicht, wie gesagt. Gerade jetzt in Berlin, so, ich liebe das ja, ich liebe ja gutes Essen. Ich gehe jeden Tag essen, das ist ja mein geheimes Hobby.
Was ist dein Lieblingsessen?
Sizilianische Küche, also ich war in Palermo lange und das ist einfach ein Traum. Dieser Mix italienischen, arabisch, diese arabischen Gewürze, italienischen, that's my favorite. Aber natürlich muss ich ganz
aus
ehrlich sagen, schwäbisch.
Schwäbisch. Und einfach, was davon?
Ich liebe... Was sagst du?
Cashspätzle.
Ja, okay, safe. Cashspätzle for life. Aber ich mag auch eine gute Maultasche mittlerweile, weil die gibt es auch nicht mehr so.
Oh ja, mag ich auch echt gerne.
Und
guter Zwiebelrostbraten.
Ja, ganz ehrlich, wenn man zu Hause ist und du weißt, dass die Mama oder dass dein Restaurant deines Vertrauens das Fleisch vom irgendwie Nachbarn holt, das ist einfach geil. Dann passt es schon auch mal. Aber an sich, wenn ich reise oder so und ich bin irgendwo, wo ich mich nicht auskenne, ausschließlich vegetarisch.
Ja, ich auch. Also ich habe auch einfach kein großes Bedürfnis mehr nach Fleisch, muss ich sagen. Geht. Wie gesagt, so hier auf auch dörflicher orientiert merkt man, dass das eben noch nicht so weit verbreitet ist oder Alternativen gesucht werden und hier einfach noch diese lokalen, ureingebürgerten Metzger sind. Ja. Und ich meine, die haben irgendwie auch ihre Berechtigung noch, würde ich jetzt auf behaupten. Auf jeden Fall.
Vor allem hier, die schlachten ja auch selbst und so bei uns hier in der City, in der Gegend. Das ist halt natürlich in der Großstadt bei irgendwelchen Industriemetzgern anders. Die kaufen das halt irgendwo ein, ne? Ihre Wurst, die machen das ja nicht selbst und verkaufen es einfach weiter. Und das ist für mich halt No-Go. Deswegen, also ich verzichte komplett auf Massentierhaltung. Das ist für mich absolut No.
Was auch moralisch einfach nicht vertretbar ist. Und ich finde auch irgendwie, man isst, ist auch ein dummer Spruch, aber man isst, was man isst.
Ja.
Und es stimmt halt. Und wenn man sich da irgendwie schon so Werte und Normen reinstopft, die irgendwie nicht cool sind, dann ist das ja in dir drin. So.
Ich meine, wir sind alle nicht perfekt, so, ne? Also ich bin auch schon mal nachts um 3:30 bei Maccas gecrashed, weil ich halt einfach mir einen Cheeseburger reinhauen musste.
Auf jeden Fall.
Aber ich denke einfach,
das war auch sogar damals noch cool.
Ja.
Also damals so auf dem McDonalds-Parkplatz sich treffen, Hashtag keine Werbung.
Hashtag Dorflife. ja, voll, aber wie gesagt, wenn man einfach bewusst lebt, zumindest ein bisschen, und man weiß, dass es halt irgendwie vielleicht eher die Ausnahme ist oder mal ein längeres Intervall an Ausnahmen, was auch sein kann, und dann wieder mal wieder zurückfindet, finde ich das absolut okay. Das hat schon seine Berechtigung auch in dem Sinne, denke ich, aber ja.
So, wenn wir jetzt weiter über Essen reden, kriege ich doch Hunger, aber ich esse ja nichts vor 13 Uhr.
Mein Magen knurrt übelst, wir müssen uns irgendwas holen nachher.
Ja, wir wollen ja heute noch shooten, Bilder produzieren, aber zurück zur Musik, und zwar hast du ja jetzt dieses Jahr ganz viele Songs geschrieben.
Mhm.
Wie ist das, Songs, Texte von anderen Menschen zu singen versus die eigenen Texte zu singen?
Das ist unfassbar, das ist ganz, ganz krasses Gefühl. Also wie gesagt, die Texte, die andere Menschen schreiben, sei es Librettisten aus dem 17. Jahrhundert oder keine Ahnung, Dichter von heute, die haben ja alle ihre Berechtigung. Das sind ja unfassbare Texte. Die sind ja auch, die erreichen ja auch Tiefen an Emotionen meines Herzens, die ich so gar nicht beschreiben kann. Aber es ist einfach unglaublich schön, wenn man mit Freunden zusammen brainstormt und seine eigenen Texte schreibt. So einen Tag im Studio sitzt und gemeinsam Texte entwickelt. Das ist einfach magisch irgendwie, weil du schreibst über dich und du schreibst einen Text über, in meinem Fall, über meine Oma zum Beispiel, der wichtigste Mensch in meinem Leben, so, die hat mich großgezogen. Und dann höre ich den Song und den singe ich und es ist mein Text. Und das ist, ich habe das noch nie erlebt davor. Das ist halt wirklich schon nochmal eine andere Form von privat und persönlich. Das ist wirklich krass. Mhm. Und das dann irgendwann teilen zu dürfen, wenn es mal so weit ist, wird auch, glaube ich, total spannend und total emotional für mich.
Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil aus meiner Perspektive, ich schreibe unglaublich gerne und das ist auch so das Medium, wie ich mich am besten ausdrücken kann und wie ich einfach alles zusammenbringen kann, was ich fühle, was ich, was für eine Message ich habe. Und ich finde das total, da das auch leider ein bisschen irgendwie in Vergessenheit gerät, zu lesen, finde ich das einfach schön als Erweiterung, daraus einen Song zu machen.
Ja.
Also man hat das Raw, diese Texte, diese Wörter, die irgendwie einen Sinn ergeben und dann dazu noch diese musikalische Interpretation, das ist einfach irgendwie, also ich glaube, mehr kann man gar nicht von sich geben.
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall echt schon a lot. Muss ich echt sagen, also
wir haben uns ja gesehen an einem Abend, wo du viel geschrieben hast und da warst du auch völlig aufgelöst eigentlich drunter und drüber und
volles Mess einfach.
Aber es war irgendwie auch so, man ist einfach irgendwie platt am Ende des Tages, auch wenn man schreibt und wenn man so dem Ausdruck verleiht, was man fühlt. Darüber muss man sich ja auch erstmal so im Klaren sein und Sinn und Verstand haben, das zu Papier zu bringen. Und eigentlich kommt alles aus Emotionen heraus und die Connection, finde ich irgendwie.
Nee, voll, auch so mal so eine ganz neue Tür aufzumachen.
Ja, vor 31 ist es.
So, mein Radio. So eine neue Tür aufzumachen, die zu einer ganz anderen Form von Kreativität führt und Kunst führt. Das ist natürlich als Künstler das Allerschönste, was dir passieren kann. Das ist halt wirklich, du denkst, du hast schon alles gesehen, alles gemacht. Und dann kommt das um die Ecke und du bist einfach, ich war einfach euphorisch. Es ist einfach, also wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, dass die klassische Musik ist meine Ehefrau und die Popmusik ist meine Geliebte. Das ist echt so. Also ich möchte nicht fremdgehen, das ist eine offene Beziehung in dem Sinne. Aber es ist wirklich so. Also ich möchte eigentlich seit diesem Jahr nicht mehr also möchte beides nicht missen. Das ist wirklich, das heißt, ich möchte nicht Popmusik sagen, ich sage moderne Musik, weil das ist vielleicht gar kein Pop. Ich kann das nicht genau beschreiben, was es ist, aber neue Musik.
Singer, Songwriter.
I don't know if it's
German Bass.
German Bass, Swabian. Swag. Nee, aber das ist echt so. Also das ist total cool, vor allem mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man so mag und die so toll sind und die einfach auch, sag ich mal, irgendwie da auch so kreativ sind und das ist einfach echt eine Freude. Einfach, ja.
Aber gerade haben wir auch versucht, eine Begründung dafür zu finden, was für Musik das ist. Warum braucht man für alles immer eine Begründung? Gerade in der Kunst.
Man sagt das auch, dass es
freischaffend ist. Aber irgendwie habe ich oft das Gefühl, dass die Gesellschaft immer es beim Namen genannt haben möchte, was man ihr liefert.
Du brauchst immer Boxen, damit die Menschen verstehen können, wer du bist und was du machst. Ich lebe ja schon seit ich denken kann ohne Boxen. Ich habe mir schon mit 5 Jahren den Faltenrock meiner Oma angezogen und mich mit 10 Jahren schon geschminkt in die Schule gesetzt und so. Das habe dann nie drauf. Das war mir immer egal sozusagen. Ne? Bei der Musik genau das Gleiche. Ja, bin ich jetzt eine Frau, bin ich Countertenor sing, bin ich ein Mann, bin ich Altus, bin ich Countertenor, bin ich sing ich Pop, sing ich klassisch, ich bin halt Künstler.
Mhm.
Oder das hoffe ich zumindest. Ich bin ein Mensch erstmal. Ich bin einfach nur Mensch. Einfach nur ein Kind.
Den Titel gibst du dir ja dann quasi auch wieder selber, dass man Künstler ist und das müsste ja an sich für sich schon immer reichen. Aber ich habe auch super oft das Problem bei dem, was ich so mache, dass die Leute das nicht greifen können und ich dadurch das Gefühl habe, dass das nicht so viel wert ist wie jemand, der sagt, ja, ich bin Jurist, ich bin Arzt.
Ja, also wie gesagt, ich finde eigentlich, wenn jemand sagt, ich bin Künstler, schon ein bisschen fail, weil es ist eigentlich nicht an ihm, das zu entscheiden. Also er kann Kunst machen oder er kann singen oder er kann tanzen oder er kann malen, aber ob man Künstler ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Aber ja, ich muss sagen, wenn jetzt jemand mich fragt, was machst du beruflich, ich bin Opernsänger, das kommt schon gut an bisher. Also auch so im Dating-Life, no problems bisher, was das angeht. Keine Zurückschreckung oder so. Aber natürlich, wenn du Jurist oder Arzt bist, damit können Menschen was anfangen.
Mhm.
Die wissen, was ein Arzt und was ein Jurist ist.
Ja.
Oder was ein Lehrer ist.
Ja, Opernsänger ja auch. Ja, es sind ja auch eher so diese neumodischen Sachen, also so jetzt aufs Blogger-Dasein bezogen.
Influencer.
Ja, da krieg also...
Hi, ich bin Content-Creator vom Beruf.
Ja, ne? Es ist schon wieder schwierig so.
Ich find's geil.
Also ich sag meistens, ich bin moderner Journalist.
Cool. Ist aber ein gutes Ding eigentlich.
Weil ich mache genau das, was ich in einem Verlagshaus machen würde für eine Zeitschrift, für meine eigenen Kanäle. Weil das einfach der nächste Schritt ist. Also würde ich jetzt zurückgehen in ein Verlagshaus, wäre es eigentlich rückschrittlich. Und da ich diese Möglichkeit habe, selber meinen
Hallo, ich bin
Kram im Internet zu
veröffentlichen. Fashion-Journalist.
Ja, es ist halt eine moderne Art des Journalismus. Aber da das halt viele auch nur so reinrutschen.
Aber das Geile ist bei dir auch, dass du hast es ja wirklich studiert. Das heißt, egal was du machst, es hat wie auch bei mir jetzt in der klassischen Musik, es hat ein Fundament, auf dem du aufbauen kannst und du hast dann absolutes Recht, Regeln zu brechen, weil du kennst die Regeln sozusagen.
Das stimmt,
und das finde ich geil. Hast du das Gefühl, wenn du das dann sagst, ich bin moderner Journalist, dass du dann sozusagen dich dadurch rechtfertigst?
Nee,
würdest du lieber gerne sagen, hey, ich bin Instagrammer?
Nee, also ich unterscheide ja auch extrem, weil ich kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn Influencer auf Instagram sagen, sie sind Blogger, weil die haben keinen Blog, die schreiben nicht.
Ja.
Und wenn ich sage, ich bin Blogger, denkt jeder, ich bin Influencer und lade Bilder auf Instagram hoch, was auch seine Berechtigung hat und was auch Arbeit ist und
auf jeden Fall
auch mehr dahinter steckt, als es immer aussieht. Und im Grunde sind wir ja gleichzeitig noch Marketingmanager, Kampagnen, denken wir uns selber aus, müssen uns trotzdem an Briefings halten. Also es ist einfach eine Form des Marketings, die da stattfindet, wo man einfach auch das Management für sich selber übernimmt. Aber dadurch, dass ich mich eben so ein bisschen auch nur von diesem Instagram abgrenzen will, weil ich eben erweitert Content erstelle, sei es jetzt in Content-Produktionen oder Kampagnenorganisationen auch für andere oder und so weiter, finde ich einfach fast moderner Journalist am besten zusammen. Cool. Dass ich quasi auch so eine Schule hinter mir habe, des ja. Journalismus. Und dann hatte ich ja einen großen Schwerpunkt auf Kultur und Medien. Ja. Da habe ich mich tatsächlich lange von abgegrenzt, weil ich in einem Umfeld mich bewegt habe, wo das nicht cool war. Sprich, ich habe mich mit Leuten umgeben, die absolut nicht mich oder das greifen konnten, was ich war, sein wollte und habe mich dann selber davon sehr distanziert.
Ja, das kenne ich.
Und
ja.
auf diesem Umweg bin ich tatsächlich komplett wieder zurückgegangen und fühle es jetzt auf einmal. Also ich habe in dem Moment genauso authentisch gefühlt, dass ich davon mich distanzieren möchte und dass ich irgendwie mich anders betiteln ja. möchte. Habe das dann auch einfach so getan und durchgezogen und da war ich dann immer viel in PR ja. unterwegs, in PR-Bereichen. Wurde in Berlin dann eben auch verstanden, ja, was machst du? Ja, okay, ich arbeite in PR-Fashion. Dann ja. hat man auch so seinen Stempel weg und muss keine ja. weiteren Fragen beantworten. Aber das war halt, das war lange nicht ich und das war lange nicht alles, was so in mir steckte. Und mittlerweile, ja. sage ich so, bin ich total stolz auf dieses Kultur und Medien, vor allem in Kombination, weil ich darin auch einfach ja, was Altes und was Neues sehe, was vereint gehört.
Das ist genau meine Botschaft. Genau, ich finde, dass Kultur in allen Formen jedem zugänglich gemacht werden sollte. Sei es alte Musik und Oper, sei es Rap, Hip-Hop, Pop-Music. Und das ist genau, was ich denke. Ich denke, dass es alles alt und neu ist und alles aufeinander aufbaut. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass man das auch öffentlich macht und dass man das zugänglich macht. Und ich glaube einfach, manchmal ist es im Leben so, dass man einfach die Reise gebraucht hat zu sich selbst. Also das ist dumm, aber ich glaube, das ist wirklich so. Also wir alle verändern uns ja stetig. Ich weiß noch ganz genau, bei meiner ersten Beziehung, da war ich ein anderer Mensch. Hm. Das war, da habe ich dann so getan, als würde ich das unglaublich cool finden, keine Ahnung, mit irgendeinem dicken Auto vorzufahren und dann jeden Tag irgendwie Workout machen zu müssen, weil ich dann so maskulin bin und so unglaublich stark.
Hm.
Und mittlerweile mag ich immer noch dicke Autos.
und Muskeln aber bei anderen.
Muskeln mag ich auch bei anderen. Und bei mir selbst, ja, wir arbeiten dran. Aber ich bin halt, ich habe es geschafft, wieder so zu werden, wie ich als Kind war. Und das finde ich halt cool.
Ja.
Dass ich halt wieder mich einfach gerne anziehe, wie ich mich anziehe, weil ich mich ausdrücken möchte. Für mich selbst, mach das für mich selbst.
Ja.
Und das ist auch kein, was angeht, wenn ich mir ab und zu mal irgendwie den Kajalstift zück, weil ich Bock drauf habe.
Bist du da auf Widerstand gestoßen in der Schule? Also wurde das einfach so akzeptiert oder hast du so eine klassische Mobbing-Geschichte, die man oft von Künstlern hört, die früher in der Schule angeeckt sind?
Nee, also ich wurde echt nie gemobbt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe dann in meiner ersten Schule, wo ich war, ich bin ja dann gewechselt. Ich war auf dem Gymnasium zuerst, dann war ich auf dem Internat, also auch im Gymnasium, aber ein anderes Internat. Also der ersten Schule, da war es so, das war eine Schule mit, ich glaube, 2000 Schülern. Hier in der Umgebung ist das. Mhm. Und da hatte ich super coole Freunde, muss ich ehrlich sagen. War total nett. Und wir haben auch alle zusammen so einen Mobbing-Präventionskurs gemacht. Der hieß, glaube ich, Mups oder so. Das war total cool. Und da haben wir sogar dann immer so auf dem Schulhof schlichten müssen und durften dafür sozusagen, ich glaube, war das normal? Ich glaube, irgendwie hat man dann eine Stunde die Woche frei, wo wir dann irgendwie nicht zum Unterricht mussten. Und irgendwie so, total cool. Und hatte da super Freunde. Wir waren jetzt nicht unschuldige Lämmer so, ne? Wir haben auch ordentlich Scheiße gebaut damals, aber da bin ich dankbar dafür, weil ich habe das auch damals echt genossen. Ja. Also, ne? Also, keine Ahnung. Da gibt es verschiedene Geschichten. Und dann bin ich aufs Internat, weil ich einfach meine Eltern entlasten wollte, weil ich habe Tennis gespielt. Ich war natürlich irgendwie Leistungstänzer. Ich habe gesungen, war in dem und dem Theaterstück. Die haben eine Firma aufgebaut, meine Eltern. Meine Mutter musste mich irgendwie jeden Tag dann irgendwo hinfahren, weil nicht alle Busse da immer hingefahren sind, wo ich hin musste. Und auf dem Internat war das so, dass einfach alles kombiniert an einem Platz möglich war. So sportliche Aktivität, Musik, Theater, Kunst, Tanz. Und da habe ich gesagt, ich habe mich selber angemeldet. Ich habe gesagt, ey Leute, ich habe mich jetzt angemeldet.
Wie alt warst du da, als du dich angemeldet?
13.
Wow.
Oder 12 sogar.
Auch eine selbstbestimmte 13. Entscheidung, die auf du da 100, getroffen 100 hast. Total 100%, cool.
100%. Und das Gute ist, ich konnte meinen besten Freund überzeugen, mitzukommen.
Oh, wow.
Dann sind wir beide zusammen quer eingestiegen in die 9. Klasse da. Mhm. Und waren dann da 4 Jahre bis zur 12. Und es war eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit. Unglaublich anspruchsvoll in allen Varianten. Aber ich möchte es echt nicht missen. Mhm. Es hat mich echt geformt als Mensch.
Ja. Ja, es ist witzig, weil ich glaube, ist man in der 8. Klasse mit 13? Circa?
Ich habe keine Ahnung. Weil ich bin, deine Oma ist Lehrerin.
Ja, ruf sie an, Telefonjoker. Weil ich habe zur 8. Klasse auch die Schule gewechselt, einfach weil die andere Schule mehr zu bieten hatte.
Okay.
Gerade zum Beispiel den Chor.
Ja.
Der war einfach so viel besser. Da waren Ausfahrten mit dabei. Krass, Richtung. Ja. Also wir hatten Konzerte dann in Barcelona und in Paris. Und das wollte ich irgendwie mitnehmen.
Ja.
Und habe das... Es sind so viele gewechselt von unserer Schule zu der anderen Schule. Und weil ich ein International Year machen konnte, ich hatte ein Jahr dann komplett auf Englisch Unterricht.
Das ist echt das Beste, was passieren kann.
Und im Nachhinein bin ich auch immer so, frage ich mich, wie konnte man damals schon so Entscheidungen treffen? Ja. Weil jetzt denke ich, boah, ich war so ein Kind.
Ja.
Aber irgendwie hatte man doch schon Intuitionen. Und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, mittlerweile kommt man wieder mehr zu dieser Person zurück, aber man hat sich auch zwischenzeitlich sehr davon entfernt. Wie ist das, wenn du in den ganzen Städten unterwegs bist? Weil, also ich bin dann nach Berlin gezogen und Berlin hat schon nochmal viel mit mir gemacht.
Mhm.
Einfach auch eine Großstadt und dann dadurch jetzt auch das Bloggen, konnte ich natürlich auch viel reisen und das Coole immer, den Job eben mitnehmen.
Ja.
Das heißt, wir sind an Orten und gehen da unserer Bestimmung nach. Und ich, ob ich jetzt in New York bin oder in Berlin, ich habe den komplett gleichen Tagesablauf. Nehme ich gar keinen. Aber muss halt immer gucken, was steht heute an, was mache ich heute, wo mache ich heute die Fotos, welches Event ist irgendwie. Also das ist das, ich kann irgendwie überall auf der Welt hingehen und meinen Job machen. Und da kriegt man ja einen ganz anderen Zugang zu der Welt, als wenn man jetzt nur als Tourist reist.
Auf jeden Fall. Da bin ich auch... bin ich echt dankbar dafür, dass ich das machen darf. Es ist einfach, du wenn du irgendwo arbeitest, dann bist du ja wirklich in dem Leben dann auch drin in dieser Stadt und diesem Land. Also du lernst dann Einheimische kennen, weil die arbeiten in dem Theater oder so. Und du merkst dann schon auch so, jetzt ohne Vorurteil, du merkst dann schon auch, dass es einfach in jeder Stadt gibt es halt... verschiedene Merkmale, was die Menschen auszeichnet. Und ich weiß noch, in meiner ersten Probe in Palermo, wir mussten so einen Vertrag unterschreiben mit bestimmt 20 Seiten. Und ein Ding war irgendwie, wenn du zu spät zur Probe kommst, dann zahlst du eine Strafe in Höhe von bla 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 1000 Euro. Und wir alle natürlich, wir Deutschen, also waren halt irgendwie eine halbe Stunde vor Beginn schon da aufgewärmt und bereit. Und dann kam halt irgendwie nach 1,5 Stunden mal der Regisseur vorbei, um mal irgendwie zu gucken, ob wir schon mal anfangen können zu proben. Und aber ich habe schon aus jeder Stadt was mitgenommen, auch inspirierend mitgenommen. Also gerade jetzt in Palermo zum Beispiel war das dann, dass dann abends dort die alten Frauen ihre Tische rausgestellt haben, Nudeln gemacht haben, Karten gespielt haben. Das ist Dolce Vita.
Mhm.
Da war das Haus, hatte irgendwie 3000 Risse in der Wand, dachte, es kracht gleich zusammen. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war, dass die Menschen sich verstehen, dass die gemeinsam eine gute Zeit haben. Oder auch dann, auch in Paris, Amsterdam, auch wenn es alles so nahe an uns ist, man merkt schon auch, dass es da ein anderer Vibe ist. Und das finde ich schon auch geil. Also ich genieße das, nehme das auch mit und ich weiß auch, die Vorzüge zu schätzen, die wir vielleicht haben. Oder wo ich denke, was uns so ein bisschen auszeichnen könnte. Ich hoffe, es klingt nicht rassistisch, aber weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist einfach natürlich jedes...
Kulturen eben, die aufeinandertreffen.
Ja. Und das ist das Schönste an meinem Beruf. Von allen Dingen ist es eigentlich für mich das Allerschönste.
Ja, also für mich ist es auch dieser Austausch und diese anderen Länderkulturen unterwegs zu sein, das ist so beflügelnd und das ist dieses Jahr ja einfach mal komplett weggebrochen irgendwie. Auch so gerade, was du meintest, man sitzt zusammen, man
isst zusammen, essen, so wichtig.
Tauscht sich aus, spielt Karten, alles mit so einer Leichtigkeit, die irgendwie wegfällt. Hast du gemerkt, dass dich das auch in deiner Kreativität irgendwie bremst oder dadurch, dass man an Grenzen kommt, emotional das auch wieder umwandeln kann in gute Texte?
Ja, ich habe es auf jeden Fall umgewandelt, muss ich echt sagen. Weil dieses Jahr war ich wirklich produktiv, würde ich behaupten. Jeder geht mit sowas anders um. Mir war klar, dass wenn ein Lockdown kommt und wenn alle Dinge irgendwie nicht stattfinden können, dass ich trotzdem weitermachen möchte. Und habe dann so ein Corona-Festival ins Leben gerufen in Maulbronn, im Kloster Maulbronn, wo ich halt jede Woche mit Musikern Open Air gespielt habe. Wir hatten dann bis zu 500 Leuten auf dem Klosterhof stehen, so, ne, die einfach dann auf Abstand standen. Es war alles sicher, wir haben es im Ordnungsamt geklärt, wir hatten alle im Boot und habe dann angefangen, eben Texte zu schreiben, mit Freunden Popmusik zu produzieren und auch so ein bisschen zu gucken, in welche Richtung kann das alles gehen. Und einfach mal, ja, so ein bisschen anzufangen, dich neu zu erfinden, neu zu forschen. Was ist da denn noch? Was hat man noch für Kapazitäten, für Potenzial? Ich war jeden Tag wandern, spazieren, Inlineskaten, Radfahren, whatever. Einfach, um ein bisschen mal zu gucken, was macht mir eigentlich noch Spaß? Mhm. Ich hasse Radfahren zum Beispiel, finde es total furchtbar. Inlineskaten cool, wandern cool, aber auf dem Drahtesel zu sitzen, ist echt gar nicht mein Ding. Und auch, ja, dann kam das Engagement wieder, wo ich wieder anfangen durfte zu singen. Ich habe mich dann natürlich gefreut, ohne Ende. Da oben im Norden von Deutschland war das dann. Aber ich möchte die Zeit nicht missen. Ich habe echt zu mir neu gefunden. Das musste ich ja, weil du hast ja nichts zu tun.
Ja, man hatte extrem viel Zeit mit sich selbst. Ja.
Für mich ist der zweite Lockdown jetzt schwieriger als der erste, bin ich ehrlich.
Ja, für mich auch.
Weil im ersten hast du ja alles irgendwie die Weichen gestellt dafür, dass es weitergeht. Du hast ja so viel getan und so viel gemacht.
Und du hast es auch einfach mal kurz akzeptiert. Weil es war so das erste Mal und du hattest eine Hoffnung, dass bis zum Winter auch alles wieder vorbei ist, tatsächlich. Also ich schon.
Ja, ich auch. Ja, für mich so ist halt das Schlimmste. Ich bin halt der krasseste Nachtmensch. Und um 8 eine Ausgangssperre ist für mich halt Horror. Weil ich eben nachts um 9 noch unglaublich gern eben dann rausgehe. Oder auch gerne mich mit Freunden treffe und einfach, weißt
auch
du, so
in Berlin Austausch. Oder so Dinner oder so finden auch einfach spät statt.
Ja, voll.
Das ist einfach,
also das ist für mich das Allerschlimmste. Der Rest auch, so, ganz ehrlich, ich werde es hier nicht politisch, aber ich finde einfach, was sein muss, muss sein, muss man sich diskutieren. Wenn bei uns die Menschen wie Fliegen wegsterben, dann muss man eben was dagegen machen. Kann man es diskutieren, wie man will. Hätte früher sein können, ja. Hätte man vielleicht die Schulen ausschließen sollen, ja. Vielleicht hätte man Kultur offen lassen können, weil die sich an den Hygieneplan gehalten haben, ja. Aber jetzt ist es so. Und ich finde auch die Diskussion irrelevant. Einfach.
Ja.
Ist einfach jetzt rum und dann geht's weiter.
Ja, man muss halt einfach dann wirklich, ich habe so krass gelernt, diese Außenwelt von der inneren Welt für mich zu unterscheiden, dass einfach, das ist halt nicht eine Einheit. Also ich habe irgendwie das, was in mir drin passiert und was ich dann daraus mache, selbst in der Hand. Aber ich war immer unglaublich abgelenkt von dem ganzen Geschehen. Und ich habe auch nochmal die Medien dieses Jahr ganz anders wahrgenommen. Ich bin echt extrem selektiver geworden.
Ja,
ich habe ganz viel gelöscht, ich habe ganz viel aussortiert und auch nochmal geguckt, auch bei Musik habe ich nochmal angefangen, so, was höre ich eigentlich? Was mag ich denn eigentlich? Ja. Ist das irgendwas, was andere Leute teilen und dann hört man das halt oder ist es das, was ich hören möchte? Also ich höre, glaube ich, jetzt ganz andere Musik als zum Anfang des Jahres.
Oh, ich auch. Ich habe eine Liebe für Annie Lennox wiederentdeckt, Sting, die ganzen...
It's funny, ich bin Kooks Killers.
Geil.
Ja.
Oder, wie heißt sie nochmal? Debra, oder wie die heißt? Wie heißt sie nochmal? Oh, das ist so geil einfach. Diese ganzen 80s, 90s, 2000s. Ey, ich könnte da mich reinlegen.
Auch
das
Hammer,
ist so gut einfach. Und nee, ich hab da echt, also, das ist echt richtig, was du sagst. Mir geht's genauso. Ich hab dann so aussortiert und mal geschaut, was turnt mich eigentlich wirklich an. Und bin echt happy damit, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist echt die der schwulste Musikgeschmack, der geht, aber es ist halt mein Musikgeschmack.
Queen. Es sei dir gegönnt, jede Musik. Ja, Hauptsache, man hat noch seinen eigenen Geschmack.
Ja,
ich finde einfach, dass die Menschen heutzutage kaum mehr selbst denken, was ja schon eine Medienkulturkritik von Adorno damals war.
Ja.
Dass, also ich meine, damals wurde das Kino verteufelt, dass die Leute, Sokrates hat jetzt die Schrift verteufelt, sobald du anfängst, dir was aufzuschreiben, bist du dumm.
Ja.
Also es geht ja immer weiter, aber hätten die mal alle gewusst, was mit TikTok und Instagram auf die uns zukommt.
Das ist echt krass. Muss ja ehrlich sagen, so, was wo man es auch immer merkt, ist, wenn du zum Beispiel in die Stadt gehst, damals, vor Jahren, als das Corona noch nicht war, 1988, dass viele Mädels identisch aussehen. Fällt das auch auf?
Ja, das ist ja auch, die operieren sich ja auch alle gleich aber, mittlerweile.
Also hat ja auch was, so jeder soll ja machen, was. Also wenn sie sich schön fühlt, Hammer. Perfekt, no discussion. Aber das ist echt krass, weil ich glaube, wenn ich Lehrer wäre, ich bräuchte wahrscheinlich 3 Jahre, um einen Namen zu lernen, weil die alle wie Zwillinge oder wie Drillinge oder Fünflinge aussehen. Wirklich die gleiche Länge an Haare, dunkle Haare meistens. Dann so ein Croc-Top und eine Jeans, High-Waist-Jeans. Das ist so das. Damals war das der Style, wo ich dachte, so krass, sieht alle gleich aus. Unglaublich. Aber wie gesagt, jeden, was ihn glücklich macht, das Leben ist ein Himmelreich für dich.
Ja, aber das stimmt schon. Ich sehe auch wenig Individualität bei den Kids. Oder überhaupt auch, keine Ahnung, auf Branchen runtergebrochen. Ich meine, klar, man passt sich immer so ein bisschen an in dem Umfeld, was einen umgibt, weil das ist ja dann auch das, was dich irgendwie so inspiriert und dann tauscht man sich aus und dann hat man am Ende irgendwie doch den gleichen Stil oder halt auch nicht. Aber ich habe mir auch vorgenommen, wieder einfach mutiger zu werden, was das angeht, was ich tragen will und nicht das, was gerade Trend ist.
Ja.
Gerade auch so in der Fashion- und Modebranche.
Glaubst du, mir steht High-Waist-Jeans und Croc-Top?
Wir können es ja nachher ausprobieren. Ich habe welche dabei. Ich habe nämlich für Sommer gepackt.
Ja, deine Hose. Kann ich mir als Schal anziehen vielleicht. Voll. Oh Gott. Nee,
strange. Also ich trage das ja tatsächlich auch. Und ich hatte ja früher auch Haare bis hier unten.
Ja.
Aber
es war eher, glaube ich, unintentional.
Das war, keine Ahnung.
Anderer Vibe damals.
Ja, nee, ich war auf so einer Skaterschule. Also wir waren alle so Vans und Skaterbahn am Nachmittag und Skifahren und Boarden gehen. Ich konnte immer nichts von allem. Ich bin immer überall mitgegangen. Ich habe mir alles selber beigebracht. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe, weil ich habe immer so getan, als ob ich es kann, und um überall mithalten zu können.
Ich fand es auch so geil, als damals dann so Skaten, Inline-Skaten auch dann irgendwie cool wurde, weil ich habe es immer gemacht, aber halt alleine oder mit meinen Kindergartenfreunden damals. Und dann kam ich in dieses riesige Gymnasium und dann haben alle Inliner gefahren. Ich war so, geil, mega, das passt ja dann. Dann passe ich wenigstens in irgendeiner Weise irgendwo rein, wenn ich schon meinen Kajal dran habe. Und da gab es auch so einen Laden, der hieß Zimstern. Der hat so in Ludwigsburg, kennst du, ne? Der hat immer so Skater-Sachen verkauft.
Ah, doch. Also
die kann dann irgendwann meinen Namen, als ich reinkam. So, ne? Das war halt der Laden, so, ne? Ja. Der Laden. Und ich habe mich da immer so sexy gefühlt mit meinen Vans und meinen...
Doch, ich erinnere mich an den Laden.
Baggy Jeans.
Ich glaube, die haben nämlich auch Skiausfahrten gemacht.
Ja,
dann war das der Laden. Ja, klar. Ja, da habe ich mir auch früher... Die Sachen waren ja relativ teuer für das, was man als Taschengeld und so bekommen hat. Hat es lange nicht gereicht. Dann habe ich mir immer mit meinem Bruder zusammen Pullover gekauft.
Geil.
Wir haben die uns dann geteilt. Dann war natürlich der Streit groß, bei wem es jetzt im Schrank liegen darf.
Ich bin Einzelkind. Toll. Danke für nix.
Also... Das ist auch, ich möchte mir nicht vorstellen, meine Geschwister zu missen.
Ja.
Bewundere es aber natürlich auch, wenn man so die ganze Aufmerksamkeit immer so auf seiner Seite hatte. Aber ich glaube, also, was ich mit meinen Brüdern irgendwie an Austausch habe und dadurch auch irgendwie so an, man ist so schnell schon mit diesen Ellbogen und diesen, und wir sind so unterschiedlich alle, das ist echt crazy.
Ich muss halt sagen, dass ich ja eigentlich kein Einzelkind in dem Sinne bin, weil ich ja seitdem ich denken kann, anderen Menschen groß geworden bin. Also unsere Tür war immer offen, mit immer meine ich immer, die war wirklich immer offen. Wir hatten dann irgendwie auch den Betrieb mit mehreren Angestellten, die bei uns auch Mittag gegessen haben und so. Dann meine Freunde kamen nach der Schule zu mir. Ich habe, glaube ich, jeden Abend auch unter der Woche Menschen zu übernachten da gehabt, ne? Mhm. Hausaufgaben, in Anführungsstrichen, dann halt eben noch da gepennt. Und dann kam das Internat. Ich war also immer anderen Menschen ausgesetzt. Ja. Und es ist auch unglaublich schön und so und bin ich mega dankbar. Aber wenn du halt dann mal, wenn was nicht gelaufen ist und was nicht geklappt hat, da willst du keine ungeteilte Aufmerksamkeit beider Eltern. Hättest du gerne noch vier Geschwister,
wo andere Probleme auch noch,
ja, wo auch noch, okay, irgendwo verstehe, was gemacht, ja, haben. Nee, aber an sich, also hatte echt eine mega schöne Kindheit und wie gesagt, gerade das Thema Pulli und so, da musste man halt ein bisschen länger drauf sparen, dass man das einkaufen konnte. Konnte man halt ja, nicht teilen.
Uns teilen. Aber mein Bruder, muss ich auch sagen, der war immer sehr... Man hat mir immer sehr viel Raum gegeben in meiner Familie.
Ja, so geil.
Weil ich bin doch schon, glaube ich, mit die... ich war nicht die, die am meisten Scheiße gebaut hat, aber ich war vom Wesen her die komplizierteste.
Okay.
Also ich habe mich halt nicht an Regeln gehalten, weil ich meine eigenen Regeln gemacht.
Ja.
Und das musste man halt...
Du bist halt ein selbstbestimmter Mensch.
Ja, so. Und das war halt einfach. Und ich habe dann auch oft keinen Grund da drin gesehen, darüber zu diskutieren, weil ich hatte ja meine Regeln, die habe ich nicht gehalten. Und trotzdem wurde ich irgendwie dann immer wieder aufgefangen. Und mein Bruder auch, hat mir auch viel Raum dafür gelassen. So.
Ja, das ist echt schön, das ist echt gut.
Und dann kam ja irgendwann Jahre später noch der Kleinere dazu, die jetzt alle riesig sind.
Ja, mega. Und dann, wenn du reinkommst, erstmal Fitnessübungen machen, dass du denkst, das ist aber ein schöner Morgen. Da kommt man gerne nach Hause zu Kim Jana.
Ja, ich hab die
wenn
immer
Herkules vor mir. Wenn Herkules auf den Boden legt und seine Übungen macht, I love it. Und ich gerade noch irgendwie einen Keks gegessen habe bei der Oma.
Ja, same. Ich bin ja auch hier. Also ich mein sportlich betätigt habe ich mich dieses Jahr auch nicht so extrem.
Ja, ich habe halt, ja, ich bin halt gelaufen. Ich kann nichts anderes momentan. Hat ja alles zu, kannst kein Tennis spielen. Mhm. Dann irgendwie so, ich bin halt auch, bin ganz ehrlich, wenn ich alleine zu Hause sitze und dann Yoga machen soll mit meiner Yoga-App, das wird halt bei mir nichts, weil ich einfach dann doch denke, ich könnte derzeit jetzt aber auch dann das und das vielleicht mal die Rolle mir anschauen, vielleicht was kochen, meine Freunde anrufen, mit dem Hund meiner Freundin spielen, der oft bei mir zu Besuch ist. Das sind alles so Sachen, das sind viele Sachen wichtiger. Das ist eigentlich schade, aber ich brauche jemanden, der mich einfach ein bisschen drillt.
Das
ist
so
ein
bisschen ja, ich mag Ding. Das auch, also sportlich gedrillt zu werden. Ich mag auch Personal Coach,
unglaublich, ja, love it.
Super, ja. Wobei das Yoga habe ich dieses Jahr schon echt gut, beziehungsweise wenn diese Folge veröffentlicht, wenn ihr das gerade draußen hört, ist schon 2021. Wir befinden uns in der Zukunft, Nils.
Bis dahin hoffe ich, es ist mir noch genau
so. Ich glaube trotzdem, dass 2020 in den Knochen brennt, sitzt, wie sagt man das?
Steckt. Brennt! Oh mein Gott! Ja, 2020 hat auf jeden Fall. Wenn ich
bis dahin. Die Geschichte ein.
Wenn ich bis 2020 Jungfrau gewesen wäre.
Wow.
2020 hätte mich ordentlich durchgenudelt, ey. Das schwöre ich dir.
Ich weiß nicht, ob das so die schönste Erfahrung wäre für einen Start ins Sexualleben, aber gut.
Ja.
Oh,
it is what it is.
Ja, ich hoffe nur, dass wenn ihr diese Folge hört, dass wir an einem anderen Punkt sind im Leben. Wo ist
der Hund eigentlich gerade?
Ist der Hund ist hier unten, ja. Ich habe mir 2020 einen Hund gekauft. Oh. Ein Traum, den ich schon immer hatte. Was heißt ein Traum? Ich wusste, dass irgendwann ein Hund in meinem Leben sein wird. Und ich dachte, dieses Jahr kann ich dafür nutzen, den in mein Leben zu integrieren. Und mega. Das hat auch gut geklappt. Die ein oder andere Reise konnte ja sogar noch stattfinden.
Ja.
Und da war er mit dabei. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Gürkchen.
So süß.
Mal sehen, wie es weitergeht. So hat süß. Mich extrem bereichert, muss ich sagen.
Glaube ich sofort. Das Instant Happiness.
Ja, Heart Opening. Also ich habe ganz andere... Das ist ja das Witzige, was man selber so ist und was für Energien man selber hat, das trägt man ja auch in die Welt. Und seit er in mein Leben kam und ich mich auch wieder aufgrund einer anderen Situation sehr verschlossen war und dann mich wieder sehr geöffnet habe, weil ich einfach mit ihm dieser Austausch da war, auf einmal mein Leben auch wieder ganz andere Sachen angezogen habe und in mein Leben kam.
Ich glaube eh, dass was du nach außen ausstrahlst, was du dich innen fühlst, diese Energie, diese Aura, das zieht auch dann die Menschen an, die sozusagen dazu passen zu der Aura. Sei es gut oder sei es schlecht.
Ja.
Und ich merke das auch immer. Also es gibt Tage zum Beispiel, ne, da ist man eher ruhiger und entspannter und möchte einfach so ein bisschen sich zusammen irgendwie krümeln und nichts machen. Da kommt auch nicht so viel auf dich zu. Und dann gibt es Momente, wenn du dann, keine Ahnung, kommst gerade von einem geilen Konzert, bist noch voll in Aufruhr und du bist wie ein Magnet zu anderen Menschen. Du ziehst die automatisch total an. Und das ist echt super cool, das ist das am eigenen Körper zu erfahren.
Und ich finde auch, das Wissen darüber zu haben, nimmt einem manchmal auch den Druck, dass wenn gerade außenrum nicht so viel passiert, einfach zu wissen, es bin ich selber.
Ja.
So, es ist einfach gerade in mir nicht die Zeit, dass das oder das oder das passiert oder die Person auf mich zukommt, weil ich gerade eine Aufgabe habe, die ich lösen muss.
Ja.
Und das ist halt manchmal richtig hart.
Ja.
Und das, finde ich, war zum Beispiel auch so ein bisschen der erste Lockdown.
Voll.
Man ist sich auf einmal von jetzt auf gleich, man konnte keine Vorbereitung, war sich so sich selbst ausgesetzt und kam halt total an seine Grenzen, aber musste irgendwie mit dieser Aufgabe einfach zurechtkommen und das, daraus wächst man dann im Nachhinein natürlich extrem und in der Zeit ist es schwer. Aber ich finde solche, ich versuche mal so Sachen dann auch nicht zu verteufeln, oh ja, damals war ja so dumm, dann konnte ich dies oder das nicht erleben oder irgendwelche Sachen, die man, Beziehungen oder was auch immer, nichts kann man verteufeln, weil man selber das ja auch mitgebracht hat, die Person, die man war und die Energie und diesen Austausch und den Gegenpol, den man so hatte, hat man dieses Jahr noch mehr extrem gelernt. Und auch wenn gerade...
Dankbarkeit für die einfachen Dinge, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du was zu essen auf dem Tisch hast. Hört sich dumm an, aber gerade für uns Künstler, das... Wir sind schon gefährdet, was es angeht.
Auch also, selbstständig einfach.
Selbstständige immer so, alle.
Das ist so... Irgendwie man, ja, aber wobei zum Beispiel bei mir dieses Angestellte-Dasein mir hat mir keine Sicherheit gegeben. Ich habe mich nicht sicher dadurch gefühlt im Leben, dass ich jetzt dann am Ende des Monats halt mein Geld oder mein Essen auf dem Tisch habe. Im Gegenteil, ich habe mich eingeengt gefühlt und fremdbestimmt. Und das ist das, was mir mehr ist wert halt ist, als Ding. Manchmal sogar das Essen am Abend auf dem Teller, so hart gesagt.
Ja, glaube ich dir. Nee, verstehe ich absolut. Ich war halt auch nie im Angestelltenverhältnis in dem Sinne. Also klar, wenn du im Opernhaus arbeitest und dann andere Menschen dir sagen, was du zu tun hast, das kann challenging sein.
Wobei das ja der normale Austausch ist. Ich bin ja im Grunde auch Dienstleister.
Genau. Wie gesagt, also ich verstehe es absolut. Ich glaube, wenn der finanzielle Struggle nicht so krass gewesen wäre...
Unterwegs seid zwischen Mann...
Alter, das ist Auto, gell? Wenn der finanzielle Struggle nicht so krass gewesen wäre für viele, glaube ich, wäre das auch eine Zeit gewesen, um mal auch zu entschleunigen und mal so ein bisschen wieder
das alles kam natürlich bewusster dazu
zu erleben. Aber da ist es eben halt viele echt gar keine Kohle verdient haben und die Subventionen vielleicht dann nicht so, sag ich mal, optimal für manche gelaufen sind oder irgendwie reinkamen. Es ist halt schon dann auch eine ganz große Angst. So, ne? Und für uns beide, wir beiden Gastro-Püppchen, die gerne essen gehen.
Ja.
Ich meine, viele Restaurants mussten halt schließen. Ne? Das ist natürlich schon furchtbar irgendwie. Aber ich glaube echt an das Positive. Ich glaube, es wird wieder
aufwärts. Ich glaube auch, dass das wird auf jeden Fall. Und was ich auch immer noch mal so gesagt habe und festgestellt habe, wir haben keinen Krieg miterlebt, ne?
Nee,
also 4 Jahre Krieg oder es ist eine Pandemie und alle mussten sich halt ein bisschen zusammenreißen. Aber oder was, ich hatte neulich einen Film angeschaut, Mr. und Mrs. Bridge, so spielt in den 30er Jahren, Vorkriegszeit.
Mhm.
Auch nicht geil. Dieses Patriarchat, was da noch irgendwie geherrscht hat, wie viel Freiheit wir jetzt auch haben als Frau, das muss man sich auch irgendwie manchmal immer wieder, klar, wir sind noch lange nicht da, wo es sich alles hinentwickeln könnte, aber man muss sich auch einfach manchmal dann doch noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen, um zu merken, so okay, komm mal ein bisschen runter vom hohen Ross, was jetzt keine individuellen Schicksale schlecht reden soll oder so.
Ich verstehe, was du meinst. Wie gesagt, das natürlich in der Pandemie, das sind viele Menschen ins Opfer gefallen. Das ist natürlich furchtbar, ganz, ganz schlimm. Aber wir haben wirklich keinen Krieg miterlebt.
Ja.
Das ist wirklich so. Also meine Oma ist zum Beispiel tiefenentspannt.
Ja.
Die strickt, die guckt ihre Krimis. Schaut ihre Krimis, tut mir leid, das ist wieder Schwäbisch. Wenn ich hier im Schwabenland bin, automatisch halt, gell?
Man schwätzt es halt wieder, gell?
Ja, es wird schwierig,
sich schwierig
im Hochdeutschen zu verständigen.
Aber wir sind, mit dem Gesang und der Stimme, Stimmbildung, durch bei mir Journalismus, Schrift. Man kommt halt auf eine andere Ebene, was die Ausdrucksweise angeht. Und das fällt hier wieder in alte korrekt. Muster.
Ja.
Wobei ich war nie der übertrieben Schwäbisch.
Ja, ich auch nicht. Also halt immer so eine Farbe drin gehabt, so einen Einschlag.
Man hört's, gell?
Man hört's. Aber nee, da gibt es schon noch wesentlich krassere.
Ja, ich verstehe manche Menschen nicht hier unten.
Ja, es kann auf jeden Fall challenging sein. Aber müssen wir durch.
Gut, Nils, sind wir jetzt ja richtig abgedriftet von der Musik.
Ja, richtig krass. Aber ich finde es gar nicht schlimm.
Ich auch nicht, weil es ist auch einfach, ja, Menschen, Wesen.
Ja, ich finde auch immer, das Gesamtbild ist eigentlich viel interessanter als immer nur, weil die Musik ist ja ein großer bist Teil, ja, aber nicht nur ein Teil von mir. Das bin auch ich, natürlich, bin ich komplett. Aber wie gesagt, die muss ja irgendwo auch herkommen, ne? Du musst ja auch was erlebt und erfahren haben, um was weitergeben zu können.
Total.
Also wenn ich von der Liebe singe, hat man nie in meinem Leben irgendjemanden geliebt. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig.
Ja, sehr. Das war zum Beispiel auch eine Challenge, die ich für mich hatte. Ich dachte so, ja, aber ich muss doch über irgendwas schreiben. Ich muss doch was erleben, um was erzählen zu können.
Ja ich finde immer...
Aber im Grunde, man erlebt ja, wenn man einfach jeden Tag lebt.
Du erlebst
und man,
jeden
man
Tag.
Man kann ja nicht nur sich von der Außenwelt abhängig machen und fremdbestimmt erleben. Genau. Ein Erlebnis, es kann nicht nur fremdbestimmt ein Erlebnis stattfinden, sondern man muss sich selber auch was...
Ja, und dadurch hat jeder was anderes zu erzählen. Mhm. Das meine ich damit. Es ist einfach, solange es authentisch ist, finde ich es immer spannend. Und nur weil du jetzt noch nicht irgendwie, keine Ahnung... im Metzgerei-Fachbetrieb Praktikum gemacht hast, kannst du trotzdem über das Thema schreiben, weil du hast schon mal das gegessen zum Beispiel oder hast schon mal das von außen gesehen, ja. Das ist immer so, ich finde immer, dass so, es gibt verschiedene Wege führen nach Rom. Oh Gott, heute ist unser Sprichwort-Tag.
Du sagst sie wenigstens richtig.
Es brennen die Knochen. 2020 brennt in unser Knochen.
Oh, ja, Mann.
Lieber Gott.
Ich kann mir Sprichwörter einfach nie merken.
Wie viele Menschen hören es eigentlich immer so durchschnittlich?
So viele, dass sich das jetzt etabliert auf der Welt.
Scheiße.
Als neue Floskel.
Ich habe leider kein Instagram und kein Facebook. Ihr könnt mir nicht folgen. Es gibt nichts zu sehen, nichts zu hören.
Doch, doch, da arbeiten wir ja dran. Nils, es war eine sehr schöne Unterhaltung mit dir.
Es war so wie im Auto beim Regen.
Es war breit gefächert.
Und alte Menschen schauen uns an die ganze Zeit. Und es war weg. Da war ein alter Opa. So.
Passiert halt mal was.
Ja.
Ja, und jetzt passiert gleich noch ein Shooting.
Ja.
Und ich habe eine Frage, die ich jedem stelle. Jedes. Wenn der Podcast endet. Wenn das Internet ein leerer Raum wäre,
ja,
was würdest du als erstes programmieren?
Krass. Oh, krasse Frage. Ich kann erst... Oh Gott. Was würde ich als erstes programmieren?
Das kann alles sein. Muss auch keinen Sinn machen.
Ja, gute Frage. Das überfordert mich jetzt gerade. Bleib ruhig, Nils, bleib ruhig. Ich würde programmieren. Ja, wahrscheinlich einfach googeln, dann kann ich alles nachgucken, nicht?
Suchmaschinen.
Das ist eine scheiß Antwort. Ich hasse diese Antwort. richtig Abfuck-Antwort. Ich, weißt du was, ich programmiere ein Programm, wo man sich alle wunderschönen Tierbilder angucken kann, die es gibt.
Tierbilder?
Ja.
Gut.
Punkt.
Punkt.
Und ich möchte gern Weltfrieden.
Du kannst auch Weltfrieden programmieren.
Okay. Geht es?
Na klar.
Warum sagst du das nicht?
Ja, ich habe gesagt alles. Das muss auch keinen Sinn machen. Also naja, Weltfrieden macht Sinn.
Ja,
aber es muss...
Ich programmiere alle Medikamente, die es gibt auf der Welt, um alle Menschen gesund zu machen. Punkt.
Punkt.
Ein Medikamentenprogramm programmiere ich. Abgestimmt für jeden Menschen einzeln, dass jeder Mensch das bekommt, was er braucht. Du vielleicht nur ein bisschen Folsäure, er vielleicht ein whatever, Doping. Das mache ich.
Also sprich.
Das ist es. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Im Sinne der Gesundheit.
Ja, dass alle Menschen einfach safe sind.
Beenden wir unser Gespräch hiermit.
Amen.
Danke fürs Zuhören.
Danke dir. Adios. Muchachos.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Es war ja doch die ein oder andere Minute länger. Aber alles, was wir gesagt und besprochen haben, fand ich einfach so hörenswert, dass ich nichts davon rausgeschnitten habe. Und hoffe, dass es euch auch dementsprechend inspiriert hat, euch neue Anregungen geschenkt hat und euch eben da abgeholt habt, wo ihr gerade steht oder einfach nur unterhalten habt. Falls ihr Feedback für mich habt, freue ich mich natürlich. Ihr könnt mich auf Instagram @15minfame finden oder mir auch eine E-Mail schreiben, hi@15minfame.com. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut und bleibt gesund, eure Kimjana.